Und was soll ich jetzt machen? Das nächstbeste.
Das heißt, wenn jetzt dir jemand begegnet, der vor einer Entscheidung steht, seines beruflichen Weges, wie auch immer, was wäre dein Rat?
Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutbillett Impulse und Fragen unserer Zeit im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gedankengut-Podcasts. Wir haben uns wie so immer ein weiteres Thema vorgenommen, und zwar dieses Mal Berufung oder auch, wie komme ich eigentlich zu meinem Beruf? Ich denke, das geht uns alle was an. Vielleicht steht der eine gerade vor einer Frage, was ist mein beruflicher Weg oder wozu bin ich berufen? Wolfgang, wieso hast du deinen Weg eingeschlagen, wie du ihn eingeschlagen hast?
Oh ja, das kann ich gerne sagen. Ich bin ja in einem Einzelhändlerhaushalt aufgewachsen. Nach dem Krieg eine Filiale, 44, muss man sich vorstellen, wenn man es kann, sich überhaupt vorzustellen, wenn man es nicht erlebt hat. Eigentlich überall Mangel, und bei uns gab es eigentlich nur das faule Obst und Gemüse zu essen, was aus dem Laden raus musste und was dann sozusagen nicht weggeworfen wurde, sondern was wir verarbeitet haben. Und in dieser Zeit gab es auch gar keine Frage. Ich habe mitgeholfen im Laden und ich bin den Menschen da begegnet und ich war voll im Bild, was das Beruf eines Einzelhändlers ist. Und mein Vater, der das Unternehmen gegründet hat nach dem Krieg, ein sehr harter Anfang, hat natürlich gedacht, das muss der Sohn weitermachen. Deshalb hat er eigentlich gesagt, der braucht nur auf die Volksschule gehen, weil alles andere verwirrt ihn nur im Kopf. Aber meine Mutter hat dann irgendwie gesehen, dass ich noch mehr vielleicht auch denken kann, und hat dann dafür gesorgt, dass ich doch auf die höhere Schule gekommen bin. Das habe ich dann gemacht und habe dann auch viel noch mitgearbeitet in der Firma. Und dann kam so die Zeit der Berufsentscheidung. Und ich hatte eigentlich zwei Berufe, die ich gerne machen wollte. Musiker werden oder Psychologe. Dann hatten wir noch einen Pfarrer bei uns in der Schule als Religionslehrer. Der wollte mich gern zum Pfarrer machen. Also insofern hatte ich drei Alternativen, die mir vorgestellt worden sind. Am Ende habe ich mich dafür entschieden, Kaufmann zu werden. Aber ich wollte Kaufmann werden, weil ich wusste, dass ich da die größte soziale Wirkung haben kann. Mhm. Ich war eigentlich immer darauf bedacht, sozial etwas zu gestalten. Und dann habe ich gedacht, das ist doch am besten, wenn du Kaufmann bist. Da hast du einen gewissen Raum, in dem du auch wirklich was machen und sagen kannst, du dir nicht alle reinreden. Und so bin ich Kaufmann geworden. Hab dann es aber so gemacht, dass ich, bevor ich angefangen habe zu studieren, ein Jahr in Unternehmen gearbeitet habe, und zwar in Läden möglichst, um zu wissen, ob ich das gut finde, ob ich Menschen, die da arbeiten, ob ich mit denen gut zusammenarbeiten kann, ob ich die verstehen kann. Mhm. Und dann habe ich BWL studiert und habe aber während meiner BWL-Studienzeit Programmierkurse gemacht. Das fing gerade an mit EDV und habe dann angefangen, ein Programm zu schreiben für unser Unternehmen, sodass ich schon während meiner Studienzeit angefangen habe, die Datenverarbeitung im Unternehmen meines Vaters einzuführen. Und dann bin ich nach Fulda gekommen nach meinem Examen und dann war die Frage, was machst du jetzt? Und ich habe gesagt, ich miete eine Wohnung. Ich will kein Eigentum haben. Ich muss erst wissen, ob die Menschen mich akzeptieren. Mhm. Das heißt, erst wenn ich drin bin und weiß, das ist der richtige Weg, dann setze ich mich erst fest und nicht vorher. Und so ist es gekommen, dass ich mich festgesetzt habe.
Und geblieben bist.
Und geblieben bin, ja.
Eine ganz schön lange
Zeit. Obwohl meine Frau viel lieber in andere Städte gegangen wäre, aber es war ganz klar, ich kann das Unternehmen nicht mitnehmen, ich mache das Unternehmen, also musst du schon nach Fulda kommen. Ich war mit meiner Berufswahl zufrieden. Es war sehr anstrengend, aber das hat mich eigentlich nicht gestört.
Aber so wie du das beschreibst, klingt es ja mehr danach, dass du nicht die Berufsbezeichnung gewählt hast, sondern vielmehr dein Wirkungsfeld.
Genau.
Also es war klar, es gibt diese Firma, die schon aufgebaut wurde seitens deines Vaters, aber du hast dir dein Wirkungsfeld gesucht und das ja letzten Endes auch anders gestaltet, als dein Vater es vorher gemacht hat.
Das Erste, was ich gemacht habe mit ihm, ich habe eine gemeinnützige Stiftung gegründet, einfach um zu üben, wie das ist, Umgang mit Kapital ohne Eigentümer zu sein. Mhm. Das nächste war, ich habe gruppendynamisches Training eingeführt im Unternehmen, um aus diesem patriarchalischen Stil meines Vaters herauszukommen, in den Stil, den ich gerne wollte. Drittens habe ich angefangen, mich zu interessieren für Lebensmittelqualität, weil ich dachte, die Lebensmittel, die wir führen, sind nicht gut genug. Und so bin ich zu Bio gekommen. Und so habe ich ein Stück nach dem anderen erobert.
Was würdest du dann sagen, ist dein Beruf?
Meine Berufung ist, mit Menschen zusammen in einer guten Gemeinschaft etwas Nützliches für andere zu schaffen. Und ich habe einen großen Spaß dabei, das auch mit allen technischen Möglichkeiten zu machen, die es gibt. Also ich bin nicht jemand, der dann sagt, ich verzichte jetzt, weil ich die Gemeinschaft bilden will, auf technische Hilfsmittel. Im Gegenteil, ich habe versucht, immer in der Technik am weitesten vorne zu sein.
Und da schreibe ich so, das machst du heute noch.
Ja.
Also Wolfgang hat das bestausgestattetste Büro an technischen Möglichkeiten. Jetzt machst du ja, du bist von Tegut, von diesem großen Unternehmen gekommen ins Kleine, also hier ans Lindengut. Du sagtest neulich, jetzt machst du das, was du in groß gemacht hast, hier im Kleinen,
ja. Konzentrierter. Ja.
Und da muss ich sagen, ist mir das erstmal bewusst geworden, dass das stimmt. Es ist weiter die Qualitätsfrage, die du vorantreibst. Was produzieren wir? Wie produzieren wir? Aber eigentlich vielmehr die Kulturfrage
ja. Und
die Gemeinschaftsfrage. Wir haben ja eine Folge gemacht, übergeben und nehmen. Und da war das Thema ja. Der Selbsterntegarten. Das ist ja unser neuestes Projekt. Gerne noch mal ein paar Folgen zurück. Lohnt sich. Also du fragst dich immer, was braucht es jetzt gerade an Möglichkeiten für Menschen zusammenzukommen, gemeinsam was zu machen?
Was brauchen die Menschen jetzt?
Ja.
Das ist die Frage, die ich immer wieder stelle. Auch ich bin ja Aufsichtsrat noch in Unternehmen. Sag ich, die Frage ist nicht, was wollen wir machen? Die Frage ist, was brauchen die Menschen? Natürlich kann ich nur das machen, was ich kann am Ende.
Ja.
Aber es ist doch wichtig, dass ich die Frage stelle, was brauchen die Menschen? Und dann komme ich auch auf neue Gedanken. Und das ist überhaupt bei der Frage, was suche ich, was nehme ich für einen Beruf, die wichtigere Frage. Früher war das so, dass der Sohn vom Arzt Arzt geworden ist.
Hm.
Und der Sohn vom Kaufmann Kaufmann, vom Rechtsanwalt Rechtsanwalt. Jedenfalls sehr viel oder auch Schreiner Schreiner und so weiter. Also es war sehr oft so, dass die Kinder einfach in den Beruf des Vaters gegangen sind. Das haben sie erlebt.
Hm.
Oder sie sind auf Wanderschaft gegangen, haben gesagt, ich will erst sozusagen die weite Welt und das breite Leben kennenlernen und dann entscheide ich. Aber da meistens schon auch mit der Zunft. Also das war dann schon ein bisschen festgelegt, auch wenn sie auf Wanderschaft gegangen sind. Und dann gibt es doch viele Biografien und ich finde Biografien immer sehr spannend zu lesen, wo ein kleiner Punkt, ein kleiner Einschlag, das ganze Unternehmen, das ganze Leben, das verändert. Und wo dann ganz großartige Sachen rauskommen, was gar nicht vorher geplant und gedacht war.
Mhm.
Das sieht man, wie der Zufall, wie das Schicksal mithilft, dass wir angestoßen werden, das zu tun, was getan werden muss. Und das ist ja von Goethe so faszinierend formuliert. Er sagt, es ist die Notwendigkeit, dass ich das freiwillig tue, was getan werden muss. Und Pflicht ist, wenn man liebt, was man sich befiehlt, so heißt es. Pflicht ist, dass man liebt, was man sich befiehlt. Und wir haben heute eigentlich mehr so den Eindruck, wir könnten so schlendernd durch die Welt gehen und dann wird es sich irgendwie uns schon die Stelle bieten, die wir immer haben wollten und dann schlupfen wir einfach so rein. Das ist eine liebliche Idee, aber so lieblich ist das Leben nicht. Das Leben braucht ein bisschen Fragehaltung. Fragehaltung und das Leben braucht Begegnung. Das heißt, ich muss auf Sachen zugehen und muss ihnen begegnen und an ihnen mich erkennen und meine Neigung erkennen. Ich erkenne sie nicht nur im Hinschauen. Ich muss mich damit waschen. Ich muss damit in Berührung kommen. Sonst finde ich es nicht.
Das heißt, wenn jetzt dir jemand begegnet, der vor einer Entscheidung steht, seines beruflichen Weges, wie auch immer, was wäre dein Rat?
Ich erzähle dir das, was ich mal gemacht habe mit jungen Menschen. Eine meiner Assistentin hat dann studiert in Friedrichshafen und ich war immer in Kontakt mit meinen früheren Mitarbeitern und dann sagt sie, oh, ich habe hier so viele junge Menschen um mich, die wissen nicht, was sie tun sollen, die kriegen dann Selbstmordgedanken. Und da habe ich gesagt, pack sie ein und komm zu uns und wir machen ein Wochenende. Mhm. Waren 16 junge Menschen da. Ich habe versucht, ihnen zu helfen, den Weg zu finden zu ihrem Beruf. Aber die haben so viel gewusst an Sprachen, an Wissen, viel, viel mehr als ich. Aber sie wussten nicht, was sie machen sollten.
Wie sie es einsetzen.
Wie das einsetzen. Die haben immer geguckt, wo ist das, wo ich genau das, was ich gelernt habe, anwenden kann. Ja. Das ist eine komische Frage eigentlich. Ne? Also eigentlich muss die Frage umgekehrt sein. Was muss ich noch lernen, damit ich an dieser und dieser Stelle helfen kann? Mhm. Aber dieses unglaubliche Wissens, was sie aufgenommen haben, das hat sie so beschäftigt, dass sie das jetzt auch einsetzen können müssen. Und wir haben dann diskutiert und am Ende kam immer noch die Frage, ja, und was soll ich jetzt machen? Hm. Und dann habe ich die freche Antwort gegeben, das Nächstbeste. Und dann habe ich ihnen erzählt, guckt, es ist so, dass in der Notzeit ja viele nach Amerika ausgewandert sind. Und haben dann Teller gewaschen, weil es keine Arbeit gab für sie. Und einige Tellerwäscher sind dann zum Millionär geworden. Was glaubt ihr, welche Tellerwäscher zum Millionär geworden sind? Und die Antwort war natürlich die, die die besten Ideen hatten. Ich habe gesagt, nein, die das nächstbeste, was gemacht werden musste, gut gemacht haben. Weil dann kam jemand und hat gesagt, der macht das so gut, der kann auch noch was anderes. Mhm. Dann kam wieder und hat gesagt, Mensch, der macht das so gut, der kann auch noch was anderes. Und so sind sie in ihren Beruf und zum Millionär geworden vielleicht.
Weil sie natürlich auch Selbstvertrauen fassen dadurch.
Ja, wenn ich etwas mache und es gelingt mir, dann fasse ich auch Selbstvertrauen.
Ja.
Aber vor allen Dingen, wenn ich etwas mache, was ein Mensch braucht, dann wird der Mensch auch vertrauend sich mir zuwenden. Und darüber kriege ich Selbstvertrauen. Ich kriege ja nicht Selbstvertrauen, weil ich mich morgens hinstelle und sage, was bist du für ein Kerl? Ja.
Gelingt bestimmt bei manch einen auch, aber es ist dann schon ein starkes Stück.
Sondern es gelingt ja nur, ich habe was gemacht. Die Leute sagen, das hast du gut gemacht.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Weg. Und das Schicksal, jemanden zu seinem eigentlichen Bestimmung kommen zu lassen, das ist eigenwillig. Das bestimmen wir nicht. Manche können ihm sogar gar nicht entgehen. Es gibt Menschen, die haben eine Bestimmung im Leben, was sie zu machen haben. Sie werden da landen und selbst wenn sie sich wehren. Hm. Und ich finde immer, es ist wichtig, in welchem menschlichen Zusammenhang ich arbeite. Das wissen doch die Schüler genau. Sie lernen bei dem Lehrer am meisten, den sie schätzen. Nicht den sie nicht mögen. Und das ist in Arbeitsbeziehungen genauso. Ich muss jemanden finden, den ich schätze. Ich muss jemanden finden, den ich sage, ja, das ist gut, was der macht. Da kann ich was von lernen. Da will ich was von lernen.
Ja, ist so ein Geben und Nehmen. Ne? Ich erkenne des anderen Fähigkeiten oder auch das andere im anderen.
Ja.
Genauso wird es bei mir auch erkannt.
Ja.
Wodurch sich das dann befruchtet gegenseitig.
Das Leben besteht nur aus Gegenseitigkeit. Ich kann nur mich erleben, wenn ich irgendwo anstoße. Mhm. Bis ins Physische. Ich kann meinen Finger eigentlich nur erleben, wenn ich an den Tisch packe. Ansonsten merke ich ihn doch gar nicht. Nur wenn ich ihn bewege oder wenn ich anstoße, bemerke ich ihn. Und das gilt für den ganzen Menschen. Das müssen wir uns trauen. Wenn wir uns in Watte packen und sagen, wir wollen eigentlich nicht so viel Risiko eingehen, dann werden wir auch nichts erleben. Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, alle möglichen unsinnigen Sachen oder gefährlichen Sachen zu machen, sondern ich glaube, das richtige Mittelmaß muss man eigentlich gehen und sich langsam hineinarbeiten. Wie ein Kind im Physischen das macht, dass es langsam feststellt, was hält, was steht, woran kann ich mich festhalten, woran nicht. So müssen wir im Seelisch-Geistigen auch lernen, wie ist das? Wie kann ich Freundschaft bilden? Wie kann ich sie wieder trennen? Woran kann ich mich verhalten? Und im Geistigen auch. Was ist wahr? Wie kann ich die Wahrheit herauskristallisieren aus dem, was alles gesagt wird? Und das geht nur über Begegnung.
Also, ist eigentlich schon ein Aufruf.
Ja.
Das Nächstbeste zu machen, dadurch Begegnung zu haben und Erfahrung.
Ja, und es geht dann schon weiter. Man kann darauf vertrauen, wenn ich irgendwo angefangen habe, das geht weiter. Ich muss wach bleiben, für die Fragen, die andere Menschen an mich haben. Mhm. Wenn ich die nicht hören will, weil ich sage, nein, es gibt ja diese schöne Geschichte von dem Mensch, der auf dem Dach sitzt und das Wasser steigt und dann kommt einer mit dem Motorboot vorbei und will ihn mitnehmen. Sagt er, nein, ich weiß schon, Gott wird mich retten hier. Ich bleib hier sitzen und warte. Kommt noch einer, am Ende kommt ein Hubschrauber, lehnt er ab. Nein, ich werde schon gerettet, Gott wird mich holen hier, ich weiß das. Und dann stirbt er natürlich und dann kommt er sozusagen vor Petrus oder vor das Gericht da und sagt, warum hast du mich nicht gerettet? So, Entschuldigung, ich war dreimal da.
Ja.
Aber du wolltest nicht. Also das ist so ein bisschen die Frage, die, glaube ich, heute bei manchen Menschen da ist. Manchmal muss man auch zupacken und das Nächstbeste nehmen und nicht glauben, es kommt jetzt noch der Mann im Rolls-Royce und lädt mich ein und sagt, ich möchte dich gern zum Millionär machen oder so.
Oder der Prinz auf dem weißen Pferd oder wie die ganzen Sprichwörter dann heißen. Ja. Vielen Dank für den kleinen Einblick in deine Biografie.
Ja.
Und die daraus resultierende Erfahrung und die Ermunterung, doch wachsam zu sein für die Fragen, die an einen gestellt werden. Vielleicht meinen Nebenmann mal aufmerksam machen, dass an ihn auch Fragen gestellt werden.
Ja, und jedem helfen. Wenn er das nicht sieht, dann kann man ja sagen, guck doch mal dahin, pack doch mal dahin.
Genau.
Was kann dir passieren?
Und dann, das ist ein sehr gutes Sprichwort von dir, beim Gelingen erwischen, also jemanden bei seinen gelingenden Taten erwischen und dann ermutigen.
Das stärkt, ja.
Das stärkt, ja. Vielen Dank, Wolfgang, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.